Donner und Reuschel Mark Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Am Sonntag, den 9. Juni, findet die Europawahl statt. Guten Morgen, Carsten. Kurzfristige Auswirkungen der Wahl sollte es für die Kapitalmärkte kaum geben. Wie sieht es langfristig aus?
Hallo, guten Morgen, Eva. Ja, die mittel- bis langfristigen Auswirkungen, die können und sollten doch deutlich spürbar sein. Man muss ja sagen, es gibt eine Menge an Herausforderungen, auch für Europa, natürlich für die einzelnen Volkswirtschaften, aber eben auch für Europa als Ganzes. In meinen Augen sind unter mittel- bis langfristigen Gesichtspunkten vor allem drei Dinge wichtig, die zu adressieren wären von der neuen oder im Zuge der neuen Legislaturperiode des Parlaments beziehungsweise von der neuen Kommission. Das ist zum einen die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu verbessern. Das ist eine ähnliche Situation, wie wir sie in Deutschland auch haben, im internationalen Kontext natürlich. Zum zweiten die Bedeutung Europas im geopolitischen Kontext. Zum einen haben wir ja verschiedene Abhängigkeiten, beispielsweise in Richtung USA, was die eigene Sicherheit angeht, was die Energieversorgung angeht, beispielsweise in Richtung China, was die wirtschaftlichen Verflechtungen angeht, also insbesondere den Außenhandel. Und natürlich merken wir auch, dass geopolitisch sich ja die Verhältnisse einfach neu sortieren und ganz wichtig ist, dass Europa da eben seine Rolle findet, um sich nicht einfach an gegebene Standards von anderen gegebene Standards irgendwann anpassen zu müssen. Und der dritte Punkt ist in meinen Augen ganz wichtig auch, ich nenne das mal den inneren Zusammenhalt, also den Zusammenhalt innerhalb Europas im Kreise der einzelnen Volkswirtschaften. Das sind natürlich Dinge wie eben Sicherheit, die hier eine Rolle spielen, aber es gibt auch organisatorische Dinge, die weiter voranzutreiben sind, vor allen Dingen sowas wie eine Kapitalmarktunion. Das sind einfach Dinge, die brauchen wir gerade eben, wenn die großen geopolitischen Schwergewichte USA und China immer gewichtiger werden, muss sich Europa in diesem Kontext auch weiterentwickeln. Und das Ganze hätte dann natürlich auch Auswirkungen auf die gemeinsame Währung, auf den Euro.
Am Sonntag dürfen ja auch 16-Jährige das Europäische Parlament wählen. Glaubst du, dass das Mindestwahlalter grundsätzlich gesenkt werden sollte?
Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, man muss vor allen Dingen zwei Dinge hier beachten. Zum einen haben wir natürlich durch die demografische Entwicklung, also durch die alternde Bevölkerung, ein sehr, sehr hohes Schwergewicht auf, in Anführungsstrichen, den Alten. Und zwar in ganz Europa. Das ist in vielen anderen Staaten ähnlich wie in Deutschland. Also unter diesem Gesichtspunkt macht es durchaus Sinn, den jüngeren Menschen mehr Stimmen zu geben. Voraussetzung ist in meinen Augen aber, dass man es schafft, diese jungen Leute wirklich auch sehr intensiv oder möglichst intensiv mit dem Thema Politik zu beschäftigen oder eben mit aktuellen Themen zu beschäftigen, dass sie überhaupt eben in der Lage sind, sag mal qualifiziert auszuwählen, welche Partei und welche Thematiken, Parteiprogramme sie wählen sollten oder können. Und das ist in meinen Augen ein Punkt, der dann insbesondere in der Schule adressiert werden sollte.
Laut aktueller Wahlprognosen kommen CDU, CSU auf knapp über 30%, die AfD und die Grünen auf jeweils 15. Sind das düstere Aussichten?
Naja, das sind zumindest bedenkliche Entwicklungen, wie wir sie jetzt innerhalb Deutschland sehen. Das sollte uns zu denken geben. Das gibt ja auch ganz, ganz vielen zu denken. Im europäischen Kontext mache ich mir jetzt um das Thema AfD gar nicht so die ganz großen Sorgen. Wir sehen ja, dass erstens die AfD auch im Europaparlament weitgehend isoliert ist. Die sogenannte Fraktion Identität und Demokratie, also der eher rechtsorientierten Parteien, hat die AfD ja ausgeschlossen. Insbesondere die beiden bekannten Vertreter dieser Fraktion, nämlich die Frau Meloni aus Italien und Frau Le Pen aus Frankreich, wollen nicht mehr, insbesondere nicht mehr aus der EU austreten und auch nicht aus dem Euro austreten und haben hier also schon mal eine ganz große inhaltliche Differenz im Vergleich zur AfD. Und natürlich haben sich auch die Ansichten, was Migrationspolitik zum Beispiel angeht, die AfD vertritt, so ein bisschen disqualifiziert, eben auch im Kreise dieser Fraktion. Man muss ja auch sagen, dass die AfD, was die Umfragen angeht, seit Januar kontinuierlich eigentlich auch an Gewicht verliert. Das eigentlich Bedenkenswerte in diesem Kontext ist aber in meinen Augen, dass einfach die politische Mitte oder ich nenne es mal die etablierten politischen Parteien der Mitte eben deutlich verlieren. Wenn wir jetzt in die Umfragen schauen, dann fällt die SPD ein bisschen schwächer aus im Vergleich zu 2019, zur letzten Wahl. Die Grünen verlieren deutlich, die hatten vor 5 Jahren noch um die 20%, liegen jetzt bei knapp unter 15%. Und die CDU, CSU wird wahrscheinlich ein ähnlich großes Gewicht erreichen wie in 2019, was aber eben auch nur 30% sind, in Anführungsstrichen. Also wichtig in diesem Kontext ist in meinen Augen vor allen Dingen, dass wir wieder eine relativ hohe Wahlbeteiligung sehen. In 2019 waren es um die 61%. Das war deutlich mehr als damals, vor 5 Jahren. Und je höher die Wahlbeteiligung ist, umso stärker könnte auch die klassische politische Mitte abschneiden, in meinen Augen. Aber es geht natürlich auch darum, und das müssen diese alten, etablierten Parteien erkennen, sie schaffen es offensichtlich nicht mehr, viele Menschen abzuholen. Und das ist, glaube ich, die ganz große Aufgabe auch für die kommenden Jahre, eben aus parteipolitischer Sicht.
Auf den Wahlzetteln sind 35 Parteien und Vereinigungen zugelassen. Favorit ist das neu gegründete Bündnis Sarah Wagenknecht. Deine Prognose, wird die BSW die FDP und vor allem auch die Linken überflügeln?
Ja, wir haben auf europäischer Ebene keine 5%-Hürde. Darum wird es viele kleinere Parteien auch geben, die ins Parlament einziehen. Zumindest gemäß Umfragen liegt die BSW-Partei von Sarah Wagenknecht vor der FDP und vor den Linken. Es könnte also durchaus sein, dass diese neue Parteigründung besser abschneidet. Allerdings muss man auch sagen, die Unsicherheit ist natürlich sehr, sehr groß, weil diese Partei jetzt einfach auch neu da ist. Man hat also keinerlei Erfahrungswerte und damit sind vielleicht die Angaben, die in Umfragen getätigt werden, noch ein Stück weit unsicherer. Aber es sieht auf jeden Fall so aus, als wenn wir hier ein neues politisches Gewicht haben, was auch eine Rolle spielen wird.
Geopolitische Konflikte, die veränderte Rolle Chinas, der Umgang mit dem Klimawandel und die Weiterentwicklung neuer Technologien wie zum Beispiel KI. Bei all diesen Themen wäre ein geschlossenes Auftreten Europas von immenser Bedeutung.
Ja, auf jeden Fall. Du hast einige wichtige Aspekte schon genannt. Wir haben es ganz am Anfang auch angesprochen. Geopolitisch sortiert sich die Welt neu. Wir haben zwei ganz große Schwergewichte. Das sind auf der einen Seite die USA vor allen Dingen natürlich und auf der anderen Seite China. Gegebenenfalls kann man diesen Kreis dieser beiden Schwergewichte eben noch um jeweilige Verbündete erweitern. China verändert die eigene Rolle im weltwirtschaftlichen Kontext. Es war eigentlich 30, 40 Jahre lang nur Zulieferer oder überwiegend Zulieferer, die billige Werkbank der Welt, hat man immer gesagt. Und China wird jetzt zunehmend Konkurrent auf Endproduktmärkten. Das sehen wir bei den E-Autos vor allen Dingen zum Beispiel oder bei Solarmodulen. Und dieser veränderten Rolle, dieser veränderten geopolitischen Ausgangslage muss sich Europa natürlich entsprechend stellen. Klimawandel ist, hattest du erwähnt, ist in meinen Augen natürlich sowieso ein Punkt, was man überhaupt gar nicht auf nationalstaatlicher Ebene erklären kann, auch im Grunde genommen nicht auf regionaler Ebene, sondern das ist ein globales Thema. Umso wichtiger, dass sich Europa dieses Themas auch annimmt und eben im Konzert der großen weltwirtschaftlich, global, geopolitisch betrachtet, hier eine eigene Rolle vertritt und das Thema vorantreibt. Und genauso eigentlich nur global regelbar, vernünftig regelbar ist es eben mit neuen Technologien, vor allen Dingen, wenn wir an künstliche Intelligenz denken. Und da geht es zum einen darum, eben neue Standards zu definieren, Regulierung zum Beispiel, aber für Europa vor allen Dingen auch darum, diese Technologie aktiv und selbst weiterzuentwickeln. Die Alternative wäre, dass, wenn wir uns weitgehend zurückhalten und diese Entwicklung, die jetzt in rasantem Tempo erfolgt, China und die USA, den USA überlassen, dass wir uns eben irgendwann an die von dort Teilnehmern entwickelten Standards anpassen müssen. Viel besser wäre es, wenn wir hier selber eine aktive Rolle spielen. Ja, und dann gibt es noch andere Dinge, die eben zur Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit beitragen sollten, die wir angehen müssen in Europa. Das ist eben diese Kapitalmarkt- und Bankenunion, diese zersplitterten Kapitalmärkte mit ganz unterschiedlichen regulatorischen Voraussetzungen sind einfach aufgrund der fehlenden Größe und der fehlenden Relevanz ein Nachteil für den Standort Deutschland. Und in meinen Augen ganz wichtiger Punkt natürlich auch für die neue Kommission, für das neue Parlament, dass man die Einwanderung koordiniert. Wir sehen ja, dass der aktuelle Status quo der Einwanderung in vielen, vielen Staaten einfach die Gesellschaften förmlich auseinanderreißt und polarisiert. Und auf der anderen Seite brauchen wir dringend qualifizierte Einwanderung, um diesem allgegenwärtigen Arbeitskräftemangel zu begegnen. Also das sind in meinen Augen die wesentlichen Herausforderungen. Und ja, es wird darauf ankommen, hier möglichst eine europäische Linie zu definieren und eben auch insbesondere nach außen geschlossen aufzutreten.
Vielleicht noch abschließend, wie kann Deutschland seine internationale Wettbewerbsfähigkeit steigern und welche Maßnahmen wären deiner Meinung nach wichtig?
Ja, die Punkte sind ja von uns auch schon das ein oder andere Mal angesprochen worden. Deswegen sind sie nicht minder wichtig. Im Gegenteil, sie werden immer wichtiger. Das, was für Deutschland gilt, gilt in großem Maße auch für Europa oder für viele andere Volkswirtschaften. Es geht eben natürlich darum, einfach schneller zu werden. Wir befinden uns in einer Transformationsphase weltweit. Wir haben die Dinge schon angesprochen, Demografie, Klimawandel, geopolitische Neuordnung. Die Sicherheitsarchitektur in Europa und weltweit verändert sich komplett. Und das heißt also, wir müssen gerade in Deutschland, aber eben auch in der Eurozone Bürokratie entschlanken, Verfahren schneller machen. Auch in Behörden, muss man sagen, gibt es ja einen ausgeprägten Personalmangel. Das heißt, wir sind gar nicht in der Lage, über komplexe Regulierung einfach nur abzuarbeiten. Das bringt nicht nur in den Unternehmen Engpässe, sondern auch in den Behörden. Also wir müssen schneller werden und wir müssen natürlich die Dinge, wo wir einfach hinterherhängen, anpacken, investieren und auf Vordermann bringen. Das ist die Infrastruktur, das ist die eigene Sicherheit natürlich. Wir haben schon das Thema neue Technologien angesprochen, die Digitalisierung oder die Technologisierung der Infrastruktur auf der einen Seite, aber auch der Produktionsprozesse. Auf der anderen Seite muss massiv vorangetrieben werden. Wir brauchen eine verlässliche Energieversorgung und verlässliche politische Rahmenbedingungen, wo nicht Entscheidungen, die heute getroffen werden, in einem halben Jahr einfach wieder einkassiert werden. Ich sag mal, das ist der eine Part, wo wir ganz, ganz viele Aufgaben zu erledigen haben, die wir aber dringend angehen müssen, um diese internationale Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Und vielleicht ein weiterer Punkt noch, der in meinen Augen auch ganz wichtig ist, wo man nicht nur den Finger auf die Politik zeigen kann oder auf die Unternehmen. Das geht uns alle an. Wir brauchen ein Stück weit auch eine andere Willkommenskultur. Wir haben eben den Punkt angesprochen, qualifizierte Einwanderung. Und auch hier müssen wir es einfacher machen, Menschen einfacher machen, überhaupt erstmal nach Deutschland zu kommen oder nach Europa, um hier arbeiten zu können, wenn sie hier arbeiten wollen. Und wir müssen eben auch ein Stück weit ihnen mit einer anderen Willkommenskultur, mit einer positiveren Willkommenskultur begegnen, damit sie sich hier auch wohlfühlen und bleiben.
Das war's auch schon für heute. Vielen Dank, Carsten, und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen.
Bis zum nächsten Mal. Danke ebenso.
Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in 2 Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Reuschel, Markt Compacting.